Frau Maybert, warum gibt es Ihrer Ansicht nach heute immer mehr Menschen, die an Depressionen erkranken?
Vielleicht ist es gut, dazu erstmal ein paar Zahlen zu nennen. Ungefähr 5% der Bevölkerung in Deutschland sind derzeit an einer Depression erkrankt. Das sind ungefähr 4 Millionen Menschen. Und 20% erkranken einmal in ihrem Leben an einer depressiven Episode. Der andere Punkt ist der, dass die erste Episode, die Menschen erleben, heute viel früher stattfindet. Während das vor 30 Jahren noch im Alter von 40 bis 45 Jahren war, haben heute sehr viele Menschen schon im Alter von 20 Jahren ihre erste depressive Episode. Und darin liegt natürlich ein sehr großes Chronifizierungsrisiko dann auch. Jetzt zu der Frage, warum es möglicherweise heute mehr Menschen gibt, die an Depressionen erkranken. Das ist gar nicht so sicher. Das wird sehr kontrovers diskutiert. Es kann auch sein, dass es einfach damit zu tun hat, dass wir viel offener für dieses Thema sind, ganz allgemein in der Gesellschaft, dass diese Stigmatisierungsangst nicht mehr so stark ist und dass wir auch eine viel bessere Diagnostik haben heutzutage. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Ulrich Heger, sagt zum Beispiel, wie häufig das Krankheitsbild diagnostiziert werde, hänge unter anderem davon ab, wie gut die Erkrankung akzeptiert wird. Und es spiele zum Beispiel eine große Rolle, ob es das Arbeitsumfeld erlaubt, bei einer leichteren Depression noch im Arbeitsrhythmus bleiben zu können. Also dieser Aspekt, wie offen wir damit umgehen und wie offen wir über dieses Thema reden, spielt eine ganz große Rolle, so dass wir vielleicht heute einfach den Eindruck haben, dass es mehr Depressionen gibt als früher. Aber es gibt keine wirklich verlässlichen Statistiken darüber, die das belegen würden. Natürlich ist es ganz klar, dass auch Arbeitsbelastung, Druck und so weiter eine Rolle spielen in Bezug auf die Entwicklung von Depressionen. Aber wie ich gerade schon sagte, es gibt eben nicht wirklich eine Evidenz dafür, dass heute mehr Menschen an Depressionen erkrankt sind.
Ja, und woran leiden depressiv erkrankte Menschen besonders und wie äußert sich eine Depression überhaupt?
Also man könnte sagen, es gibt so drei ganz wichtige Aspekte, worunter die Menschen leiden. Einmal, es ist ein sehr, sehr starker Leidensdruck, der auf das Wohlbefinden und auf die Lebensqualität geht, also der diese beiden Bereiche total beeinträchtigt. Dann die Stigmatisierungsangst und dieser Druck, zu verschweigen, wie es einem eigentlich wirklich geht, und das Suizidrisiko. Das sind so drei ganz wichtige Aspekte. Der hohe Leidensdruck. Ich habe zum Beispiel ein Zitat mal von einer Patientin, die gesagt hat, während einer schweren körperlichen Erkrankung, die ich einmal durchmachte, da wollte ich Hilfe und hatte Hoffnung. Während der Depression, da wollte ich nur noch sterben. Und ich finde, das bringt nochmal sehr gut zum Ausdruck, wie stark die Lebensqualität beeinflusst wird durch die Depression. Wenn man sich jetzt die Symptome anguckt, kann man sagen, allgemein sind die Hauptsymptome Niedergeschlagenheit, Interesseverlust, Freudlosigkeit. Und zwar bei dem, was man sonst früher genossen hat, was man gerne getan hat. Dann sehr viel negative Gedanken, die sich um sich selbst drehen, Minderwertigkeitsgefühle. Das sind häufig Symptome, die mit der Depression einhergehen, und aber auch körperliche Symptome wie Gewichtsverlust, Gewichtszunahme, Störung des Appetits, gestörtes Schlafverhalten. Und es müssen, um jetzt eine klinische Depression zu diagnostizieren, eben 5 dieser Symptome über mindestens 2 Wochen präsent sein, also auftreten.
Ja, und warum sind die Heilungschancen von depressiv erkrankten Menschen eigentlich so gering und das Rückfallrisiko so hoch?
Naja, da gibt es verschiedene Aspekte. Vielleicht müsste man zum einen sagen, dass ein Großteil der depressiv Erkrankten, das muss man leider sagen, in Deutschland nicht richtig behandelt werden. Es gibt einerseits eine hohe Dunkelziffer aus Gründen zum Beispiel von Scham und Schuldgefühlen, sodass Menschen sich gar nicht erst beim Arzt vorstellen. Das andere ist aber, dass man weiß, dass ungefähr nur 25% der Erkrankten Antidepressiva bekommen und auch nur ungefähr 18% erhalten eine Psychotherapie. Und damit ist jetzt natürlich ein sehr, sehr hohes Chronifizierungsrisiko verbunden. Das heißt, man könnte sagen, es ist gar nicht unbedingt das Problem, dass man eine akute depressive Episode behandeln kann. Dafür haben wir gute Methoden, Psychotherapie, Antidepressiva, eine Mischung aus beidem. Aber das Chronifizierungsrisiko, das ist das große Problem. Und Sie hatten ja auch gefragt, weshalb das Rückfallrisiko so hoch ist. Man geht davon aus heute, dass die die Ursache für eine Depression beziehungsweise dafür, dass sie aufrechterhalten bleibt, eine leichte Aktivierbarkeit von negativen Denken ist. Und das bedeutet, dass wenn Sie sich vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wir wachen morgens auf und wir fühlen uns nicht besonders gut, dann haben wir, wenn wir nicht unter Depressionen leiden, vielleicht so Gedanken wie, naja, ist heute nicht mein Tag oder ich gehe erstmal duschen, dann wird es schon besser werden. Und jemand, der aber schon mal unter Depressionen gelitten hat, der wird sofort denken, oh je, das ist wieder so wie damals, hoffentlich werde ich nicht wieder krank, und wird sofort Ängste entwickeln und fängt sofort an, darüber nachzudenken und zu grübeln. Und dann setzen diese Prozesse des Grübelns ein. Und vor allen Dingen, was dann auch ganz schlimm oder stark einsetzt, ist die Angst, das soll bloß nicht wieder so werden, wie es mal war. Also vermeiden der Erfahrung, die da gerade auftaucht. Und diese beiden Aspekte werden heutzutage angesehen als die sogenannten Vulnerabilitätsfaktoren und auch aufrechterhaltenen Faktoren für die Depression. Also das Grübeln, das sich hineingrübeln dann und das Vermeidungsverhalten. Mhm. Und Menschen, die vielleicht als letztes dazu, die unter Depressionen schon mehrmals gelitten haben, die können sich dann nicht so einfach davon lösen. Die können nicht einfach diese Gedanken beiseite stellen, sondern es ist wie ein Sog, in den sie hineingezogen werden. Und deshalb ist das Rückfallrisiko eben so groß, wenn Sie da nicht gelernt haben, wie Sie damit umgehen können.
Mhm. Sie unterrichten als Achtsamkeitstrainerin das Prophylaxe-Programm MBCT, das gegen einen Rückfall in die Depression helfen soll. Wie kann dieses Achtsamkeitstraining depressive Menschen unterstützen?
Ja, das geht genau in diese Richtung. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz was zu MBCT, was das bedeutet. MBCT ist ein englischer Begriff und heißt Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Und übersetzt heißt es dann eben achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Das ist ein 8-Wochen-Programm, was speziell für die Rückfallprophylaxe für Menschen, die unter Depressionen leiden, eben entwickelt worden ist. Und dieses Programm verbindet sehr intensive Achtsamkeitsschulung, Achtsamkeitsübungen, die aus dem MBSR-Programm kommen, mit Übungen aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Und was die Menschen dort lernen, ist, dass sie Frühwarnsymptome rechtzeitig wahrnehmen, dass sie merken, zum Beispiel, wie ich gerade geschildert habe, wann Grübeln einsetzt, dass sie Vermeidungsverhalten erkennen und dass sie auch Strategien an die Hand bekommen, wie sie das unterbrechen können. Und dass sie das im ersten Schritt erstmal lernen, alles wahrzunehmen und eben nicht in diese Vermeidungsstrategien hineinzugehen. Und im zweiten Schritt dann zu schauen, wie kann ich jetzt an dieser Stelle gut für mich sorgen? Was kann ich da am besten für mich tun jetzt gerade? Und die grundlegende Haltung oder Idee hinter der Entwicklung dieses MBCT-Programms war, dass die Entwickler gesagt haben, die Leute müssen lernen, eine andere Beziehung zu ihren Gedanken aufzubauen, also zu diesen negativen Gedanken, die sich dann immer wieder um dasselbe drehen. Und diese andere Haltung, die gelernt werden soll, ist eben so eine Haltung von eher Akzeptanz, hinschauen, die Gedanken wahrnehmen, aber nicht unbedingt glauben, sich nicht da reinziehen lassen. Und das wiederum lernt man natürlich wunderbar mit Hilfe dieser Achtsamkeitsmeditation.
Und für wen empfiehlt sich so ein MBCT-Kurs? Und empfehlen Sie dieses Programm begleitend zur Psychotherapie?
Die zweite Frage würde, oder den zweiten Teil der Frage würde ich gleich mit ja unbedingt beantworten. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es begleitend zu einer Psychotherapie gemacht wird, wenn so die erste akute Phase abgeklungen ist, wenn eine gewisse Stabilisierung da ist, dann am besten in Absprache auch mit dem Psychotherapeuten. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Mein Mann arbeitet zum Beispiel in einer psychotherapeutischen Praxis und macht dort die MBCT-Kurse und da ist es immer sehr in Absprache mit den Therapeuten und das ist für beide Seiten, sowohl im Kurs zu sein und Achtsamkeit zu lernen, als auch für den Therapieprozess sehr hilfreich. Und den ersten Teil der Frage, Sie fragten ja danach, für wen man das empfehlen kann. Also grundsätzlich ist es entwickelt worden für Menschen, die nicht akut depressiv sind. Und ich glaube, das ist auch immer noch die beste Indikation, wenn jemand aus der akuten Phase heraus ist, dann diese Achtsamkeitspraxis zu lernen, um zu vermeiden, wieder so automatisch in einen Rückfall hineinzukommen. Mhm. Aber mittlerweile gibt es auch erste Studien, die belegen, dass es auch sogar für akut depressive Patienten hilfreich sein kann. Dazu braucht man aber wirklich gut erfahrene MBCT-Therapeuten auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass es bei Angststörungen hilfreich ist. Und auch an der Uni Freiburg ein Programm zur Erforschung für MBCT bei Zwangsstörungen. Also damit entwickelt sich auch gerade nochmal ein neuer Bereich.
Mhm. Frau Maybert, Sie haben im März ja das Achtsamkeitsinstitut Ruhr in Essen gegründet. Wie kam es dazu und was hat Sie da motiviert?
Ja, wir, das sind mein Mann Jörg Maybert, Professor Janis Michalak von der Universität Witten-Herdecke und ich. Und wir möchten mit unserem Institut und mit den Angeboten, die wir dort machen, dazu beitragen, dass Achtsamkeit auf eine gute, kompetente Weise vermittelt und weitergegeben werden kann und dass sich eben achtsamkeitsbasierte Verfahren wie zum Beispiel das MBCT gut etablieren, sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Gesellschaft allgemein. Dazu engagiere ich mich zum Beispiel auch schon seit über 10 Jahren jetzt berufspolitisch im Vorstand des Verbandes. Und wir haben hierzu eben verschiedene Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote entwickelt. Wir oder bieten die an, Ausbildung zum MBCT und MBSR-Lehrer oder Achtsamkeitstrainings, Einführungsseminare, Vertiefungsangebote für MBSR-Lehrer. Und wir haben einfach im Laufe der Jahre, die wir uns jetzt mit Achtsamkeit beschäftigen und das auch selbst üben und forschen in dem Bereich, einfach sehr viel wertvolle Erfahrungen gesammelt und die möchten wir weitergeben. Wir haben verschiedene Kompetenzen. Mein Mann hat sehr viel klinische Erfahrung mit chronisch kranken Menschen und Achtsamkeit. Auch in der Ausbildung sehr viel Erfahrung von MBCT und MBSR-Lehrern. Mein Kollege Johannes Michalak sehr viel Erfahrung in der Forschung. Und mein Schwerpunkt ist eben mehr das MBCT. Und ja, wir arbeiten mit Kooperationspartnern, mit renommierten Weiterbildungsinstituten und auch Universitäten zusammen, wie zum Beispiel der Universität Oxford. Ja, und ich meine, letztendlich denken wir, dass mehr denn je heutzutage auch der Geist und diese innere Haltung der Achtsamkeit in unserer Gesellschaft benötigt wird. Und dazu soll das Institut einfach einen Beitrag leisten.
Danke. Es heißt, dass die MBCT-Therapie nicht besser wirke als Antidepressiva. Was ist dann der Vorteil des Achtsamkeitsprogramms?
Ja, da spielen Sie auf die Studien an, die es gibt von unserem Kollegen Willem Keuken aus England. Da gibt es mittlerweile 3 Studien, die eben belegen, dass MBCT genauso wirksam ist in Bezug auf die Rückfallprophylaxe wie die Einnahme von Antidepressiva. Und eben, man kann das Ergebnis, was Sie gerade ansprechen, auch umgekehrt benennen, nämlich es ist genauso wirksam wie Antidepressiva. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier ein Programm, was wahrscheinlich für einige Menschen, die zum Beispiel keine Antidepressiva nehmen können aus irgendwelchen Gründen oder nicht wollen, eine Alternative ist. Ja. Das heißt, wenn ich möchte ganz klar auch nochmal betonen an dieser Stelle, dass wir hier nicht sagen, dass es eine Alternative ist für Menschen, die in einer akuten Depressionsphase sind. Eine Alternative für die Antidepressiva-Einnahme. Das finde ich, muss man ganz klar sagen. Aber es kann eine Alternative sein für Menschen, die längerfristig auf die Medikamente zum Beispiel verzichten wollen. Die sagen, die Nebenwirkungen sind sehr stark und ich möchte dieses Abhängigkeitsrisiko nicht eingehen. Das bedeutet natürlich, dass es auch eine Motivation dieser Menschen braucht, die dann sagen, ich will das wirklich auch üben und praktizieren. Und aus meiner Sicht ist ein Vorteil oder ein wichtiger Aspekt an dieses Achtsamkeitstrainings, dass man dadurch lernt, mit den Stimmungen, mit negativen Gedanken, Gefühlen anders umzugehen. Und dass man auch ein Stück die Angst davor verliert, diese negativen Erfahrungen zuzulassen, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben auch einen guten Umgang damit zu finden. Und das lerne ich nicht, wenn ich Antidepressiva einnehme, dann kommt ja eher so die Hilfe von außen. Aber wie gesagt, dafür braucht es natürlich auch die Motivation, dann zu üben. Und es ist natürlich auch legitim, wenn jemand sagt, ich möchte Tabletten nehmen.
Das ist also Sie regen quasi die Eigenverantwortung mehr an bei den
Teilnehmern. Genau, die Eigenverantwortung Teilnehmer. Und eben das ist eine Alternative zu dieser bisher war es ja so, dass man gesagt hat, okay, die Antidepressiva sind im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, wie man längerfristig dann auch dafür sorgen kann, dass man keinen Rückfall bekommt. Ja. Aber wenn man die Antidepressiva absetzt, ist dann auch das Rückfallrisiko wieder da.
Ja, das stimmt. An Depressionen erkrankte Menschen erhalten von Ärzten und Psychotherapeuten häufig die Empfehlung, nicht zu meditieren. Aber das MBCT-Achtsamkeitsprogramm beinhaltet doch auch Meditation. Wie passt das zusammen?
Ich kann jetzt einerseits nicht so bestätigen, dass man ganz pauschal raten würde, dass depressiv erkrankte Menschen nicht meditieren sollen. Wohl, wenn zum Beispiel psychotische Symptome eine Rolle spielen, also so Realitätsverkennungen oder Dissoziationen, also Abspaltung vom Erleben, da sollte man sehr vorsichtig sein mit Meditation. Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, dass Ärzte da sehr vorsichtig sind und finde das auch ganz, ganz wichtig und sicher einen guten Rat. Aber, und auch insbesondere, wenn Menschen zum Beispiel akut depressiv erkrankt sind, aber man muss vielleicht auch gucken, um was für eine Form der Meditation es sich dann handelt. Also wenn zum Beispiel jemand relativ akut noch depressiv ist, dann ist ja das Erregungsniveau sowieso ziemlich heruntergesetzt und dann sind entspannende Verfahren oder so tranceartige Verfahren oder so dann schon eher kontraindiziert. Also es ist auch eine Frage, welche Form der Meditation wird da praktiziert. Das ist so der eine Aspekt. Das andere ist im MBCT-Programm. Sie fragten ja, warum ist das jetzt, warum wird da die Meditation praktiziert? Im MBCT-Programm lernt man ja die Meditation, diese Achtsamkeitsmeditation systematisch und unter Anleitung und im Zusammenhang mit einer gezielten Schulung. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie gehe ich mit negativen oder ungewünschten Gefühlen um? Das Training beinhaltet, sich ganz aufmerksam, neugierig, offen und interessiert meinen Erfahrungen zuzuwenden. Das ist die Achtsamkeitspraxis. Und sie eben nicht zu vermeiden und grüblerisch darüber nachzudenken. Und wir haben ja vorhin gesagt, das sind die Hauptvulnerabilitätsfaktoren, also die aufrechterhaltenen Aspekte für die Depression. Und eben im MBCT-Programm ist die Achtsamkeitsmeditation kombiniert mit Aspekten der Psychoedukation. Die Leute lernen noch mehr über ihre Depression, sich damit auszukennen, Frühwarnsymptome zu erkennen. Und da wiederum hilft ihnen die Achtsamkeitsmeditation. Und dann ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass in diesen Trainings, diesen Achtsamkeitstrainings, in diesen Kursen natürlich dann auch klinisch erfahrene und in der Achtsamkeitsmeditation erfahrene Therapeuten die Leute begleiten in ihrer Praxis.
Ja.
Und insofern.
Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, über achtsamkeitsbasierte Therapie. Und darin sprechen Sie davon, dass Achtsamkeit zur Werteklärung aufruft. Wie meinen Sie das konkret? Können Sie das ein wenig näher erläutern?
An dieser Stelle geht es mir darum, klar zu machen, dass Achtsamkeit einfach weit mehr ist als bloße Aufmerksamkeitslenkung oder manchmal wird es ja auch als reines oder einfaches Beobachten von dem, was gerade geschieht, bezeichnet. Und meiner Meinung nach gibt es da in der heutigen Zeit auch manchmal so eine Gleichsetzung von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Und das ist mir an dieser Stelle nochmal wichtig, so klar zu machen, dass es Achtsamkeit ist mehr als eine reine Aufmerksamkeitslenkung auf das, was da gerade geschieht. Das ist der erste Schritt, der ganz wichtig ist. Aber wenn wir nicht dann auch die Frage nach zum Beispiel heilsamem Verhalten, nach heilsamem oder gesundheitsförderlichem Umgang mit dem, was da gerade auftaucht, stellen und uns das angucken, finde ich, verkürzen wir die Bedeutung von Achtsamkeit. Und da in meinem Buch beziehe ich mich ja unter anderem auch auf die Meditationslehrerin Silvia Wetzel und die Übung der rechten Achtsamkeit, also das Prinzip dieses Samasati, wie es im Buddhismus heißt. Und da geht es darum, dass wir erstmal erkennen, was ist. Das ist der erste Schritt. Also meine Kollegin Melanie Fennell aus Oxford, die nennt es Seeing Clearly, was mir sehr gut gefällt. Erstmal wirklich klar zu erkennen durch die Achtsamkeitspraxis, was geht gerade vor sich. Aber dann auch im zweiten Schritt zu gucken, ja, wie kann ich jetzt hilfreich und gut damit umgehen? Ja, wise action, also was ist ein guter Umgang damit? Und das berührt für mich die buddhistische Ethik von heilsam und unheilsam. Und zwar im ersten Schritt dann erstmal für mich zu gucken, was ist heilsam, aber natürlich im zweiten Schritt auch, wie wirkt sich das auf mein Umfeld aus, auf die anderen, mit denen ich zusammen bin und so weiter.
Ich komme jetzt zu einer eher kritischen Frage. Der Soziologe Professor Hartmut Rosa, der kritisiert ja, dass bei der Achtsamkeit das Bewusstsein nur auf das Subjekt gelenkt werde. Es werde damit suggeriert, dass es von uns selbst abhängt, ob wir achtsam durch die Welt laufen. Für Rosa ist das eine unpolitische Herauslösung aus den sozialen Verhältnissen. Daraus könnte man folgern, dass die Gesellschaft von den Achtsamkeitstherapeuten bei Missständen wie der beständig wachsenden Depression in der Bevölkerung nicht in die Verantwortung genommen wird. Was sagen Sie zu dieser Kritik von Professor Rosa?
Ich kann diese Annahme aus Sicht eines Soziologen gut verstehen und ich arbeite aber als Therapeutin und als Achtsamkeitslehrerin und mein Ansatz ist in erster Linie erstmal die Menschen, die zu mir kommen und die bei mir Hilfe suchen, zu stärken und innerlich wieder zu kräftigen. Das Zweite ist, ich würde jetzt aus meiner Perspektive nicht so eine Trennung machen zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Für mich besteht die Gesellschaft aus Individuen. Und Veränderungen können meiner Meinung nach nur dadurch geschehen, dass der Einzelne sich verändert und natürlich in der Demokratie durch Mehrheiten dann und durch Mehrheitsbildung. Aber zunächst mal ist für mich der Schritt der, dass der Einzelne sich verändert. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leute, die zum Beispiel über Arbeitsstrukturen entscheiden oder die bestimmte Bedingungen kreieren oder Politiker, dass die natürlich auch genauso in die Verantwortung genommen werden. Und mir sind da so zum Beispiel der Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh ein Vorbild, die diesen Aspekt immer wieder betonen, dass die, ja sozusagen, dass der Friede in uns anfängt, in jedem einzelnen Individuum. Und das ist natürlich auch Teil meiner Arbeit, dass ich erstmal durch das, was ich mache, die Menschen selbst in sich selbst stärke. Und was ein anderer Aspekt vielleicht ist, ist, dass ich schon es wichtig finde, dass wir bei dieser ganzen Achtsamkeitswelle, die wir ja auch gerade so erleben, aufpassen müssen, dass wir nicht die Achtsamkeit als eine Technik funktionalisieren, die dazu führt, dass Menschen stressresistenter werden und dann besser belastbarer sind und dass zum Beispiel in Unternehmen, die Achtsamkeit auf ihre Fahne schreiben, auch der Geist und die Werte sich ändern müssen. Also dass das auch angepasst werden muss, dass da eine Auseinandersetzung stattfinden muss.
Also, dass die Achtsamkeit nicht zur Selbstoptimierung missbraucht wird.
Genau, ganz genau. Und da passiert eine Menge. Das ist das eine auf der einen Seite und das ist ein kritischer Punkt, der ja auch mittlerweile diskutiert wird und wo ich finde, dass wir noch sehr, sehr viel hingucken müssen und diskutieren müssen und dass wir da die Achtsamkeit auf keinen Fall missbrauchen dürfen. Aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin einerseits guter Hoffnung und ich bin auch ein bisschen bescheiden geworden, was diese Möglichkeit angeht, der Veränderung. Und ich denke, das sind langsame Prozesse, die Geduld brauchen. Vielleicht leider, aber so ist das.
Ja, vielen Dank, Frau Maybert, für dieses Gespräch und viel Glück und Erfolg mit Ihrem neuen Achtsamkeitsinstitut in Essen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Dankeschön.
Danke.